Das glaubt ja kein Mensch! Und ab
herzlich willkommen zum Hinterhof-Sänger-Talk. Ihr seid hier richtig, wenn es um Mainz 05-Fußball geht und wir sprechen heute Abend wieder drüber. Es ist der 4. März und ich freue mich, dass ich das wie immer nicht alleine machen muss. Mein Name ist Felicitas Bus und bei mir sind Jan Budde, hallo.
Einen wunderschönen Montagabend. Montag, es ist Montag. Ich bin noch nicht in der Woche angekommen, aber es ist Montag.
Und Benedikt Engelberts, hallo.
Gute.
Bene, ist bei dir auch schon so die Woche kaputt?
Wie kaputt? Ich habe heute ausgeschlafen, ich war den ganzen Tag quasi nur auf der Couch, habe gepennt, ich habe Urlaub.
Ja, also dann hast du ja gefühlt Sonntag. So.
Quasi.
Und, Und für mich fühlt sich das heute an wie Dienstag. Es ist irgendwie so ein Dienstag, so ein Montag, der sich als Dienstag verkleidet hat. Und das hängt einfach damit zusammen, dass mir dieses Spiel vom Wochenende dermaßen nachhängt. Ich kann mich an kein Spiel in der jüngeren Vergangenheit erinnern, das mich so sehr in Mitleidenschaft gezogen hat.
Sei ein Goldfisch, Jan.
Scheiß mal auf den Goldfisch. könnte ich direkt wieder aus der Hose steigen. Also es ist tatsächlich, dieses Spiel hat was mit mir gemacht. Meine Frustrationstoleranz ist einfach gegen Null gepegelt und ich komme da auch ganz schwer wieder raus. Ich fühle mich als jemand, der eigentlich nicht dafür bekannt ist, das Heft des Handelns leichtfertig aus der Hand zu geben. Ich fühle mich ungerecht behandelt, ich finde alles doof und an allem sind die anderen schuld.
Das wird ja eine lustige Stunde mit dir heute. Ich würde einfach sagen, wir gehen zu den schöneren Dingen des Lebens, denn der Bene hat heute Morgen um 10 Uhr schon dafür gesorgt, dass ich das komplette Wochenende vergessen hatte und einfach nur gedacht habe, geil, nächste Woche Mittwoch sind wir im Stadion. Denn der Bene hat sich mal wieder in die Untiefen des Ticketshops begeben und sich mit 100.000 anderen Mainzern um Tickets gekloppt.
Ich hatte tatsächlich eine ganz kurze Schrecksekunde und zwar um Punkt 10 Uhr hat sich mein kompletter Browser aufgehängt. Ich war überall schon vorher angemeldet. Wir hatten uns abgesprochen, wo wir Tickets holen wollen und so weiter. Wir haben uns diesmal gegen Sitzplatztickets entschieden, einfach nur wegen diesem ganzen. Der eine blockiert die Tickets und steckt sie aus und dann sind die aus deinem Warenkorb draußen. Ist alles irgendwie ein bisschen kacke und mit Stehplatztickets kann dir das nicht passieren. Ja, und dann nach 30 Sekunden war der Browser wieder da und ich habe dann ganz schnell geklickt und alles gemacht. War dann kein Problem, aber ich dachte ganz kurz, okay, das war's dann halt für mich.
Es ist unglaublich. Ich habe irgendwo auf Twitter in einer kurzen Sekunde auf der Arbeit kurz mal nachgucken, war so, fuck, es ist Ticketverkauf. Scheiße, haben wir überhaupt organisiert und geklärt, wer kauft? Ich war überhaupt nicht in dem Thema drin. Dankenswerter. Ich habe irgendwie noch in der Gruppe abgestimmt, so ja, ich will ein Ticket. Keine Ahnung, wann ich das gemacht habe. Aber ich dachte mir, der Bene wird schon intelligent genug sein und sich denken, der Janni will auf jeden Fall eine Karte. So, ich hatte so leichte Hoffnung. Aber ich kann dir sagen, in meiner momentanen Stimmung, wenn die Tickets nicht da gewesen wären, Bene, es wäre trotzdem deine Schuld gewesen.
Ja, das Gute ist, dass Flitz und ich schon besprochen hatten, dass ich ein Ticket für dich kaufe. Also
sehr gut.
Wir haben für dich gesorgt.
Aber ich hatte ja auch noch eine Schrecksekunde, weil du mir nämlich gestern Abend schon gesagt hast, ja, ruf mich mal um 9:30 an, ob ich denn schon wach bin. Und ich gucke um 9:58 Uhr auf mein Handy und denke, fuck, ich habe den Bene nicht angerufen und ruf dich an und du drückst mich einfach weg. Scheiße, der schläft.
Nee, der schläft nicht, der ist
ich
da mitten in der
Ticketklopperei. Ich war in einem anderen Call. Ich konnte in dem Moment nicht telefonieren, ich muss mich konzentrieren. Und der Refresh-Finger war schon die ganze Zeit am Rotieren, da habe ich einfach nur weg.
Ja, auch bekannt als der U19-Ticket-Quickie, weil inzwischen sind es nicht mehr 10 Minuten, die gebraucht werden, damit die knapp über 7000 Karten weg sind, sondern inzwischen sind es knapp unter 5 Minuten. Also das ist richtig sportlich und der Run auf diese Tickets ist unglaublich, was aber auch damit zusammenhängt, wie die Stimmung, wie der Vibe einfach von diesen U19-Youth-League-Spielen sind. Und er holt einen auf eine ursprüngliche Art und Weise ab, die man schwer in Worte fassen kann.
Und das hat man ja, ich glaube, was auch geholfen hat, war einfach, dass am Dienstag das letzte Spiel war bei der U19. Ja. Und dann klar war, am Montag drauf gibt es die Tickets. Und diese Stimmung am Bruchweg, am Dienstagabend um 18 Uhr, jeder kommt irgendwie kurz vor knapp, weil er noch arbeiten muss und versucht noch seinen Sitzplatz zu finden, bevor es dann endlich losgeht. Und dann wird angepfiffen, es muss die Stoppuhr gestellt werden, weil keine Uhr mitläuft, wie man das am Bruchweg so hat. Und du sitzt da einfach und Main City ist in Mainz zu Gast.
Du musst dich mit anderen abstimmen, was Kleingeld angeht, damit du noch ein Bier zusammen bekommst, das du dir teilen kannst, weil du ja als Normalsterblicher überhaupt kein Bargeld mehr mit dir rumschleppst eigentlich. Also da sind so viele Hindernisse, wo so jeder Mensch, der sich so mit Verbraucherfreundlichkeit auseinandersetzt, sagen würde, Alter, was für ein Dreck. Und ich sag dir eins, es ist wunderschön. Dieser Dreck macht richtig Spaß.
Es ist tatsächlich ein bisschen so, als würde man einfach 20 Jahre in der Zeit zurückreisen und einfach an den alten Bruchweg gehen. Die Häuschen stehen noch irgendwo da. Natürlich sind nicht mehr ganz so viele Leute, aber irgendwie, die Stimmung ist irgendwie schon auch dieselbe.
Ich finde es so krass. Es ist so Mainz. Weißt du, was ich meine? Es ist so Mainz. Mainz, Mainz. Und das gibt dir ein Gefühl von, als ob du etwas gefunden hättest, was verloren gegangen ist.
Ja, gehe ich irgendwo mit. Ich fand es halt auch geil. Es ist das, was für mich der Bruchweg auch immer ausmacht. Und gerade diese Playoff-Spiele der U19 ist halt einfach das, wenn du auf der Haupttribüne einen bequemen Sitzplatz hast, dass du einfach Hinz und Kunz in die Arme läufst oder auch Gefahr läufst, die Leute irgendwie die Treppe runterzuschubsen, wie mir das fast bei Brian Gruder passiert ist am Dienstag. Oder dann stehst du da einfach und auf einmal steht Bo Hendricks mit seiner Family vor dir. Und dann denkst du, es ist am Bruchweg, das ist Familie. Das ist klein zusammen, alle gegen alle Widrigkeiten, also ich habe mich ja auch über diesen Schiedsrichter am Dienstag, ich habe mich ja sowas von aufgeregt, so sehr war ich lange nicht mehr auf dem Posten und die Elf habe ich auch bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen, aber das ist so ein Vibe, der sich in dir aufbaut, den ich auch im Stadion habe, aber der mich am Dienstagabend im Bruchweg einfach nochmal auf einem ganz anderen Level gekriegt hat.
Und wenn man dann sich anguckt, also dass man halt auch mit den Leuten irgendwie so ein bisschen an der Seitenlinie kommunizieren kann. Also ich habe keine Ahnung, irgendwann mal Benni, wir lieben dich gerufen und dann guckt er halt tatsächlich nach oben und ist einfach nicht so, oh, voll schön. Und tatsächlich der beste
Moment. Du hast auch gewunken, weißt du?
Ja, genau. Und der beste Moment ist halt wirklich gewesen, wo Benni die gelbe Karte bekommen hat und wie man ihn hat artikulieren sehen. Und ich habe selten jemanden schauspielerisch so eine gute Ich jetzt in dieser Situation, warum? Also wie jemand sowas, das so gut verkörpern kann in einer Situation, die so eigentlich spannungsgeladen ist. Also wirklich, dafür hast du einen Oscar verdient, Benni.
Aber ist es das, was den Run auslöst auf diese Tickets? Also für mich ist das mehr. Das ist nicht bloß der Bruchweg, weil diese Komponenten, du bist nah am Spielfeldrand dran, du triffst Leute, die Stimmung ist eigentlich familiär geprägt. Das sind durchaus Sachen, die mehr oder weniger auch für die MEWA Arena gelten. Trotzdem ist dieses Gefühl tatsächlich am Bruchweg mainzigartig, weil für mich, glaube ich, alles zusammenkommt. Also es ist zum einen natürlich die U19, die als Underdog die richtig großen piesackt. Also mal so die richtig großen. Das ist einfach so Mainz. So richtig Wadenbeißertum. Gleichzeitig siehst du aber so eine Entwicklung, das, was Benni da mit den Jungs auf die Beine stellt. Du siehst, das kann mehr werden. Es ist natürlich ein Abendspiel. Die Stimmung ist fantastisch. Da sind 7200 Leute, die einfach Bock haben, Stimmung zu machen. Ne? Von den Dötzchen, die da noch in 05-Klamotte gerade vom Training kommen, mit den Eltern auf der Tribüne sitzen, bis hin zu Opa Kalemba so gefühlt, der da sagt, oh, was macht der Junge da vorne? Weißt du, das ist so, du weißt auch nicht, neben wem du da sitzt. Ich hatte zwei französische Scouts hinter mir, die einfach nur gefeiert haben, was für eine Stimmung sie hier gerade erleben dürfen und es nicht irgendein dröger U19-Kick ist. Also, da ist so viel Mainz drin, das ist schon fast wieder eine Schocktherapie.
Ja, ich glaube, da kommt auch dazu, dass einfach das Spiel ein Playoff-Spiel war. Und das, also ja. Do or die wirklich im wörtlichsten Sinne, weil einfach klar war, hier muss jeder sein allerletztes auf den Platz bringen, damit es funktioniert. Nicht, dass es sonst nicht funktionieren würde, um Gottes Willen, aber man will, jeder will sein Stückchen zu dieser Geschichte beitragen. Ob es die Spieler sind, die, wenn man dann hinterher im Kicker liest, beschlossen haben in der Halbzeit, sie stellen auf Manndeckung um und machen das einfach mal und Benni Hoffmann sagt, ja gut, okay, Jungs, wenn ihr das so wollt, dann macht halt, ne? Oder halt jeder, der auf der Tribüne sitzt und sich denkt so, hier wird gerade Geschichte geschrieben und ich bin dabei und ich werde in weiß Gott wie vielen Jahren noch sagen, damals, als Man City in Mainz verloren hat, da habe ich vor zwei französischen Scouts gesessen und die haben sich über die Stimmung so richtig gefreut. Weißt du, solche Sachen, das kommt ja dann noch mit dazu.
Ja, tatsächlich habe ich auch das Gefühl, natürlich, wie die Mannschaft agiert, spielt da natürlich auch eine Rolle, weil du hast jetzt gesagt, natürlich die Mannschaft ergreift selbst das Heft des Handelns, also sie sagen, okay, wir haben gerade das Gefühl, wenn wir Manndeckung machen, funktioniert es besser. Das ist die eine Sache. Aber ich finde, wie sie auf dem Platz, mit welcher Einstellung sie agieren, wie sie ab der ersten Minute draufgehen, wir hatten innerhalb der ersten zwei Minuten 200%ige Chance, muss schon 2-0 stehen eigentlich nach drei Minuten. Solche Sachen, das ist was, das denke ich so, ah, fuck, Alter, das ist wirklich das Mainz 05 durch und durch, wie sie handeln, die Einstellung, die Spieler haben und dann auch zu sagen, okay, kurz vor der Halbzeit, Man City hatte viele gute Chancen und das ist ja auch das 1-1 gefallen und dass die Mannschaft da nicht den Kopf hängen lässt, sondern sagt, okay, wir legen jetzt hier eine Schippe drauf und wir gewinnen das Scheißspiel und das finde ich halt geil.
Ich finde, es ist sogar mehr als das. Es geht weit über die Einstellung der Mannschaft hinaus. Ich habe schon das Gefühl, dass Benni es gelungen ist, eine Kultur zu implementieren, die 1:1 das widerspiegelt, was Mainz 05 ausmacht. Mhm. Und er hat es aber geschafft, das so in eigene Worte zu gießen. Und das, was auch immer wieder rüberkommt, die Bereitschaft, Widerstände anzunehmen. Und das ist so ein Ding, du hast gerade gesagt, jeder möchte ein bisschen dazu tun, dass die Reise einfach weitergeht. Und da ist auch einfach jeder bereit, für die tote Stimme am nächsten Tag in Kauf zu nehmen. Da ist jeder bereit, für Bierflecken auf der Hose zu haben. Da ist jeder bereit für, weiß ich nicht, ja, kurz nach der Arbeit noch komplett fertig in Anzugsschuhen, obwohl einem die Füße wehtun, sich da noch in die Kurve zu stellen. Also es gibt keine Ausrede, die so groß ist, um etwas so Geiles zu verpassen. Und ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, bei der MEWA Arena sind die Ausreden manchmal, ich weiß nicht, sind die Ausreden einfacher zu nehmen? Ich kann es nicht genau sagen.
Ich würde da gar keinen direkten Vergleich im ersten Schritt aufmachen. Ich glaube, Benni Hoffmann hat es gesagt, die sind in der Lage, Widerstände auszuhalten. Jetzt könnte man sagen, Widerstandsfähigkeit ist Resilienz. Aber es ist für mich genau das Gegenteil davon, weil Resilienz heißt ja auch, dass du in der Lage bist, da mit kühlem Kopf durchzugehen. Aber es war ja für mich genau das, es war ja nicht kopflos, um Gottes Willen, aber es war einfach klar, es reicht nicht, das hier durchzustehen, sondern wir lassen alles auf dem Platz und wir wissen darum, dass vielleicht Man City individuell besser besetzt ist, aber wir sind eine Mannschaft und wir machen das zusammen, für die Fans, für den Verein, alle zusammen an diesem einen Abend. Und es hat sich so richtig kumuliert und das war ja noch mal krasser als beim Spiel gegen Barcelona, wo es ja ins Elfmeterschießen gegangen ist. Bei diesem Spiel war einfach klar, in 90 Minuten ist das Ding geritzt. Und von Anfang an war klar, natürlich, die Chance zu verlieren ist immer da, aber letztendlich hat irgendjemand geglaubt, dass wir das verlieren?
Also du beschreibst eigentlich jetzt gerade etwas, was sehr nach Selbstverständnis klingt, wie man es vielleicht von den Bayern klingt. Mir san mir. Ich rede jetzt nicht von der Gewinnermentalität, sondern so die Haltung, egal was ihr in die Waagschale werft, Mainz bleibt Mainz.
Wir
so.
Sind die Mainzer, zerstören kann uns keiner.
Genau. So, und egal was da ist, diese Mannschaft ist bereit, egal was Man City, egal was Barcelona, egal was Porto bereit sein wird, in die Waagschale zu werfen, diese Mannschaft wird bereit sein, ihren Teil dazu beizutragen, das aufzuwiegen. Und gleichzeitig hast du halt diese Wahnsinnskulisse im Rücken, die dir das vielleicht auch noch ein Stückchen leichter macht.
Ich find's halt auch noch zusätzlich so krass, dass wir jetzt in einem Moment, wo das quasi das erste Mal für uns ist, als Verein, dass wir sowas erleben. Mit der Jugend natürlich auch. Ich meine, wir waren schon europäisch mit den Profis. Und wir gucken uns an, wie das andere Vereine machen. Ich meine, La Masia, Barcelona, die haben das Ding schon gewonnen. Manchester City jetzt nicht, aber die buttern ungefähr, keine Ahnung, wahrscheinlich das 70-fache von Mainz 05 in ihre Jugendabteilung. Die haben Spieler mit Verträgen, da träumt Brian Gruder von. So, und dann haben wir jetzt spielen wir gegen Porto, die haben das Ding letztes Jahr gewonnen. Oder vorletztes Jahr, ich weiß es gar nicht. Das ist mir auch egal. Und dann haben wir zum Beispiel andere Mannschaften aus Deutschland. Bayern ist das erste Mal im Viertelfinale. Dortmund war noch nie da gefühlt. Ich finde das so geil, dass, was das auch für das Standing für Mainz 05 bedeutet, diese Selbstverständlichkeit für uns, da zu sein und da 100% zu geben. Und andernfalls für andere Vereine, die Selbstverständlichkeit da sein zu müssen. Und dieser Unterschied, dieses, wir sind da, weil wir uns das selbst erarbeitet haben und das ist unser Spaß und wir wollen hier sein und deswegen geben wir hier alles. Und dieses andere ist dieses Muss-Gefühl. Und ich finde einfach den Unterschied, den merkst du einfach auf dem Platz auch.
Und ich finde, was noch wirklich mit reinspielt, ist, dass das NLZ seit jeher der Stolz eines jeden Fans ist. Das NLZ ist eigentlich der Kern des gesamten Vereins. Und hier, deswegen ist es eine Herzensangelegenheit. Ich glaube, das beschreibt es auch ganz, ganz gut. Ja. Es ist eine Herzensangelegenheit, dahin zu gehen. Also ich war auch bei Spielen, wo jetzt nicht 7000 Leute da waren und es war dann irgendwo unter der Woche irgendein verregnetes Spiel gegen den KSC. Also dann merkst du trotzdem, dass es Bock macht, da zu sein. Ja? Egal, ob 7000 da sind oder nicht. Deswegen glaube ich schon, dass es so ein Zusammenspiel ist aus Bruchweg, und den Menschen auch, die da arbeiten, das ist so unfassbar nahbar. Weißt du,
ist Familie. Genau, du hast das Gefühl, du kommst nach Hause.
Das, was vielleicht so ein bisschen verloren gegangen ist in dieser größeren Arena, dieses, was man einfach auch nicht ganz so kultivieren kann, das findest du da wieder. Das Familie, Nahbarkeit, Bekanntschaften treffen, auf einer ganz anderen Ebene nochmal Leute, die du vielleicht sonst auch nicht treffen würdest und kennenlernst. Also das ist einfach ein großes Familientreffen ohne Streit.
Und das ist für mich auch der Hauptgrund, warum es keine Option ist, in die Mewa Arena zu gehen für dieses Spiel gegen Porto. Trotzdem, dass wir diesen Ansturm haben und wahrscheinlich doppelt so viele Tickets verkaufen könnten, würde ich jetzt einfach mal so bold einfach mal so behaupten. Aber wenn wir das aufgeben, was uns gerade so stark macht, dann können wir nur verlieren. Und der Bruchweg ist nun mal ein instrumentaler Teil davon. Das ist die Heimspielstätte von der U19. Die fühlen sich ja wohl. Das ist denen ihr Wohnzimmer. Und nur weil wir unser Wohnzimmer halt leider jetzt aufgegeben haben, unser Hauptwohnzimmer, heißt das nicht, dass das andere nicht auch noch da ist. Und wir dürfen wieder zurückkommen. Und wir können das auch genießen, wieder im Bruchweg zu sein. Und das, diese Magie, die dabei entsteht, die will ich um nichts in der Welt missen.
Ist das eine Homecoming-Story?
Schon?
Zu 100%.
Schon, ja. Oder? Zu 100%? Nur mit schlechtem Essen?
Die Feuerwurst ist doch hier und da gleich. Das ist doch egal.
Ja, aber das Angebot ist natürlich ein anderes. Aber das macht es ja. Das alles zusammen, das ist Mainz 05 tatsächlich. Für mich zumindest.
Jetzt müsst ihr mich einmal nochmal, ich bin ja nicht dafür bekannt, also anders. Ich bin jemand, der seine Hoffnung sehr hoch hängt und der aus allem Hoffnung schöpft. Jetzt ist mir aber vor dem Spiel gegen Porto ein bisschen bibberbange, muss ich ehrlicherweise sagen. Jetzt holt mich doch einmal ab und hypt mich für nächsten Mittwoch. Das eine sage ich, gut, dass wir im Bruchweg sind. Das wäre nämlich, glaube ich, für meinen, ich muss alles so machen wie beim letzten Mal, dass es wieder genauso wird, wäre das der Sargnagel gewesen. Jetzt stehen wir aber dieses Mal. Wir haben sonst immer gesessen und es ist mittwochs statt dienstags. Das macht keinen Unterschied, oder?
Gegen Barcelona haben wir auch mittwochs gespielt, meine ich. Der Tag spielt Dienstag. Keine Rolle. Wir haben an Mittwochen und an Dienstagen schon gespielt. Ja. Gerade die ersten Spiele, das war alles all over the place. Also auf den Tag würde ich jetzt mal überhaupt keinen Wert legen.
Nee, Tag überhaupt nicht. Außerdem war ich beim Barcelona-Spiel nicht dabei, sondern nur beim Elfmeterschießen per FaceTime-Anruf zugeschaltet. Und jetzt war ich wieder mit. Und da erinnere ich gerne daran, dass ich ja wirklich überlegt hatte, ob ich damals zum U19-Finale gehen soll gegen Borussia Dortmund. Weil jedes Mal, wenn ich unter der Saison da gewesen bin, haben sie verkackt. Danke übrigens an die eine Person, die mich damals überredet hat. Und deswegen würde ich mal sagen, scheiß drauf. Weil ich habe auch nicht das Gefühl, dass solche Nichtigkeiten irgendeinen Einfluss darauf haben könnten, wer wir sind und was wir da abreißen werden. Vor allen Dingen, das ist ja das Geile, du bist auf der Tribüne und ich habe da keinen Meter weniger gesungen und Rabatz gemacht, als wenn ich sonst bei uns in der Kurve stehe. Weißt du, ich glaube, die beiden Scouts mussten sich auch kurz daran gewöhnen, aber haben das dann irgendwie freudestrahlend hingenommen.
Vor mir hat auch eine Familie gehockt, ich wurde die ganze Zeit angeguckt. Ich habe ja auch nur geschimpft. Es war eine wahre Freude für mich, für die anderen nicht so. Und links von mir saßen, glaube ich, irgendwelche Jugendspieler. Und dann dachte ich schon kurz, halte ich mich zurück, weil die so jung sind. Und dann dachte ich so, es geht nicht, es geht einfach nicht.
Nee, und dann bei der ersten strittigen Schiedsrichterentscheidung stand ich mit beiden Beinen auf der Sitzschüssel. Also von daher war dann auch wieder alles vorbei.
Also ich habe auf der vorderen Reihe gestanden gefühlt. Also aber ich muss sagen, Jungs, also es hat nicht viel Überzeugungskraft gebraucht, um ehrlich zu sein, aber jetzt bin ich überzeugt.
Vor allem, wir sind unter den besten 8 Teams, also den besten 8 Nachwuchsakademien in ganz Europa. So, und wenn wir jetzt dieses eine Spiel gewinnen, dann gibt es aber sowas von eine geile Auswärtsfahrt nach Nyon. Also, ich kann euch gar nicht erklären, ich habe schon Geld zur Seite gelegt, ich weiß schon ganz genau, dass ich muss da hin. Ich muss da hin. Es wird kein Weg dran vorbei.
Ja, und das ist, weißt du, das ist ja genau der Punkt. Das ist ja dann quasi die Auswärtsfahrt. Es braucht keine Überzeugungskraft, um mich mitzuziehen. Es gibt keine Ausrede, die groß genug sein könnte, mich mitzureißen. Und das finde ich, da hat die U19 schon was Geiles hinbekommen, das in dieser Konsequenz bei so vielen Menschen hervorzurufen, dass so ein Run ausgelöst wird. Das ist schon ein bisschen einzigartig und hat es so in Mainz, glaube ich, das hat es vielleicht mal zu Bundesliga-Zeiten oder zu Zweitliga-Zeiten unter Jürgen Klopp gegeben. Aber das ist schon tierisch geil.
Du hast die Phrasen alle schon bedient, Mann, aber ich mache jetzt den Deckel zu. Das ist einfach mainzigartig.
Das habe ich vorhin schon gesagt.
Ja, dann wiederhole ich das, weil ich es einfach gut fand und ich tue auch noch was ins Phrasenschwein. Wir machen außergewöhnlicherweise diese Woche mal eine kurze Pause mit einem kleinen Thementrainer.
Haben wir lange nicht mehr gemacht, ne?
Ja, und kommen, nachdem wir über die Familie gesprochen haben, zum Business.
Ja, ich bin 8 Jahre hier im Verein. Ich habe dem Verein und den Leuten hier viel zu verdanken. Und da sehe ich mir einfach eine Pflicht auch, gut zu arbeiten und mein Bestes zu machen, wenn ich nicht spiele oder wenn ich nicht auf der Bank sitze. Jetzt ist man so verrückt, in Mainz hier das Stadion spreche, hat mir die Krawatte abgeholt, dafür habe ich einen Aufstiegsschal bekommen. Die Fans sind einfach, ja, das ist irgendwie anders als anderswo, das glaubt man zwar nicht, aber jeder Verein, der hierher kommt, wird freundlich empfangen. Aber wenn man das hier heute erleben darf, ganz ehrlich, dann, alles andere scheißegal. Marco, ich würde ja gerne noch weitermachen, aber gehen Sie feiern und wir testen da gerade. Ja, ist Pilz, kein Kölsch.
Business in Form von unsere Mainz 05 Profis spielen in der MEWA Arena gegen Borussia Mönchengladbach. Das stand am Samstag an. Ich konnte leider nicht im Stadion sein, aber ich glaube, Jungs, ihr habt mich stimmungstechnisch wahrscheinlich sehr gut vertreten, oder?
Weiß ich nicht.
War okay.
Also ich sag mal jetzt mal mit ordentlicher Selbstreflexion und Selbstkritik. Die ersten 45 Minuten waren stabil. Danach sind wir kollektiv eingebrochen.
Das
ich meine nicht die Fußballer.
Sagen. Das kann man wirklich so sagen. Irgendwie, man hat im Stadion einfach gespürt, scheiße, irgendwie, es klappt gerade nicht. Und
da war so ein Bruch, ne?
Das mentale Blockade einfach, aber kollektiv.
Aber kollektiv, wirklich. Ganz merkwürdig. Aber lass uns bitte mal chronologisch vorgehen, weil vielleicht können wir auf den Grund des Ganzen gehen, warum das so ein kollektiver Schockmoment war. Weil ich fand gar nicht, das Tor fand ich gar nicht so schlimm, das Gegentor. Aber lass uns mal vorne anfangen.
Fangen wir vorne an und fangen wir damit an, dass Johnny Burkhardt in der Startelf zurück war, nachdem er jetzt wieder 2 Wochen ausgefallen war und er war einfach wieder am Start. Und was sollen wir sagen? Es hat nur 12 Minuten gedauert und er war komplett am Start.
Johnny Burkhardt mit der vielleicht besten Halbzeit ever. Denn was er auf dem Platz, er hat, erinnert ihr euch noch an die Formulierung von Steffen in Bezug auf Markus Ingvardsen, der Dirigent des Gegenpressings? Mhm. Beziehungsweise Johnny war nicht der Dirigent des Gegenpressings, sondern der Dirigent des Pressings in dem Fall. und wie er die Leute angeleitet hat. Das sah teilweise aus, vorne an der 16er Kante Lee beim Abstoß von den Gladbachern, an der anderen Seite Brian Gruder und Johnny mit zwei Armen, einmal rechts, einmal links, als ob der die beide an der Leine hatte. Und wenn der losgesagt hat, da sind die aber abgegangen und waren giftig. Und Johnny stand da mittendrin etwas tiefer und es hat mir so geschmeckt, was ich da gesehen habe. Es hat so Spaß gemacht. Und es bestätigt das, was wir auch die ganze Zeit gesagt haben. Wäre Johnny fit, würde Karim Onisivo momentan keine Rolle spielen.
Ich würde gerne noch anführen, was mir aufgefallen ist, dadurch, dass er eben dieses Tor geschossen hat, auf die Art und Weise, wie das gefallen ist. Also ich sag mal so, freier Schuss, satt abgezogen. Das ist das, was ich die ganze Zeit bei Johnny vermisst habe, seit er wieder im Kader ist. Von seiner Verletzung zurückkommt. Er kommt nicht mehr in diese Schussposition. Unter Jan Sievert wurde er auf eine andere Art und Weise eingesetzt. Und dann waren das hauptsächlich irgendwie Kopfbälle oder irgendwie so verdeckte Schüsse oder irgendwie sowas. Also habe ich jedenfalls das Gefühl gehabt, dass die Abschlüsse, so sauber wie er diesen treffen konnte, eine Seltenheit sind für ihn. Und genau diesen Screamer und diesen Vollgas-Raketenschuss ins Tor, den habe ich irgendwie für meine emotionale Gesundheit auch irgendwie gebraucht.
Inzwischen ist ja einfach jedes Tor, das in der Mewa Arena fällt, ein Brustlöser. Egal, ob es der Treffer von Jason Lee gegen Leipzig ist. Also jedes Tor ist ja gefühlt die Rettung. Ab jedem Tor geht's endlich los. Ich glaube, was bei Johnny der Fall ist, wir sind schon in die Situation auch gekommen, aber Johnny hat häufig auch zu lange gewartet, hat gezögert, hat schlechte Entscheidungen getroffen oder war nicht so handlungsfreudig. Und das war in der Situation einfach anders. Ihm war von Anfang an klar, den werde ich mit dem schwachen Fuß nehmen müssen. Scheiß drauf, der ist trotzdem im Winkel. Und ich habe genau in dem Moment geblinzelt. Ich habe es wahrgenommen, weil ich dachte, oh nein, der macht den Johnny. Weißt du, also den Johnny von dieser Saison. Der hat den Ball nicht perfekt mit dem ersten Kontakt gehabt. Der hoppelt noch leicht. Der geht sowas von in den Kuhblock. Und dann schlägt er im Winkel ein, meine Lider öffnen sich wieder und das Ding zappelt oben in dieser Ecke des Quaders vom Netz. So dieses, erinnert ihr euch noch an die Superfußballer und Captain Tsubasa und so, wo der Ball sich so im Netz dreht?
Ja, genau das.
So, und das ist dann passiert. Also leider haben da meine Augen nicht mitgespielt.
Ich habe in der Halbzeit, als die Szene dann nochmal gezeigt wurde, überhaupt das erste Mal gesehen, dass Johnny links an Itakura vorbeigeschossen hat. Ich dachte, der hätte den Ball früher
durch den
berührt,
durchgeschossen oder was?
Auf der rechten Seite von Itakura vorbeigegangen. Aber wie knapp das im Endeffekt war, dass er da mit links noch vorbeischießen konnte, das ist mir überhaupt erst in der zweiten Wiederholung aufgefallen. Also fand ich auch nochmal krass, dass er das wirklich da geschafft hat, mit der Ballannahme den so geschickt an Itakura vorbeizulegen, dass er halt die perfekte Möglichkeit hatte, abzuziehen.
Für mich war der Moment einfach insofern wichtig, dass ich mir gedacht habe, Johnny war ja in Postmatch-Interviews diese Saison auch immer sehr stark, als er dann gespielt hat wieder. Aber ich dachte mir, das ist der Führungsspieler, den wir eigentlich gerade brauchen. Und ich finde es so geil, dass Johnny die Möglichkeit hat, da jetzt richtig reinzuwachsen, weil eigentlich ist diese Rolle für ihn gemacht.
Ja, und ich finde, die Tore, die er schießt, die sind einfach auch brutal wichtig. Ist jetzt nur so ein Gefühl, aber wir haben jetzt gerade gesagt, Brustlöser. Und ich kann mich auch an weitere Tore jetzt von Johnny erinnern, wo man sagt so, okay, da ist irgendwie was abgefallen. Und gefühlt waren das immer sehr, sehr wichtige Tore.
Ja, es ist tatsächlich so. Also die letzten 5 und von den insgesamt 12 seiner 17 Bundesliga-Tore waren ein 1:0.
Es ist eigentlich bitter, dass wir da mit so einer guten Defensive Johnny diese Tore nicht vergolden konnten. Aber wir dürfen einen Mann nicht vergessen bei diesem Tor und der hat da großen Anteil dran. Der einzige Mainzer, bei dem ich akzeptiere, dass man sagt, er wandelt zwischen Genie und Wahnsinn. Er wandelt zwischen Kreisklasse und Weltklasse. Ich rede nicht von Robin Zentner, sondern ich rede von Jae-Sung Lee. Wie der in dem Moment sich um seinen Gegenspieler rumdreht, weil, jetzt muss man dazu sagen, das individualtaktisch auch schlecht verteidigt war, weil der nicht den richtigen Abstand hatte. Ich kann mich nur um jemanden rumdrehen, wenn der zu nah an mir dran steht. Aber das Gefühl in dem Moment zu haben, Jisung Lee ist in der Lage, besondere Momente nach vorne zu fabrizieren. Leider ist er auch in der Lage, besondere Momente nach hinten auszulösen. Das ist das Kernproblem.
Wir fassen also zusammen Momente. Zwischen Jelly und Wahnsinn, ja?
Zwischen Jelly und Wahnsinn, ja, bin ich total bei.
Oh Mann. Aber also ich muss ja ganz ehrlich sagen, als ich diese Körperbewegung von Lee gesehen habe, da stand mir ja schon ganz schön der Mund offen. Der Gegenspieler, der wurde ja in dem Moment so eingesagt. Aber ja, Junge. Und dann, dass auch noch der Pass tatsächlich genau so zu Johnny kommt, dass er den annehmen kann, boom, abziehen. Das war tatsächlich perfekt choreografiert. Und ich muss ja auch schon sagen, selbst der Pass von, ich glaube, das war Gilavogi, der war ja auch schon gut hinten raus. Wir haben irgendeine Balleroberung gehabt, das wurde aufgebaut. Zack, zack, zwei Pässe, Spieler aussteigen lassen, nach vorne drin. Das war genau so, wie ich es halt auch sehen möchte.
Diese Bereitschaft, so krass in die Tiefe zu spielen, die dürfen sie fast noch konsequenter denken. Also für meinen Geschmack. Ja. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Bevor ich noch einen Querpass spiele, probiere ich jetzt mal den Pass in die Tiefe. Und Gilavogi als jemand, der ja auch im zentralen Mittelfeld gespielt hat in seiner Karriere, der natürlich ein feines Füßchen hat, der hat seine Schwächen woanders, wenn es dann Richtung Laufen geht, aber der ist dann natürlich auch eine Bereicherung hinten raus. Und ich glaube, so wie dieses Tor gefallen ist, das ist so ein Mustertor für Bo Henriksen. So will der das Tore fallen. Und wir waren einige Male kurz davor, in dieser ersten Halbzeit ein 2-0 oder ein 3-0 nachzulegen. Wir haben es aber leider nicht getan und das heißt, da bleiben wir dem alten Thema treu, der Chancenverwertung.
Ja, weil es blieb ja nicht bei dem 1-0, sondern wir waren ja weiterhin komplett am Drücker, da waren ja Chancen drin. Gladbach kam gar nicht damit zurecht, wie wir aufgetreten sind, wie wir aufgestellt waren und das hast du halt einfach gemerkt, die haben auf diesen Pausenpfiff gewartet, weil klar war, das so wie sie sich das vorgestellt haben, wie es bei uns läuft, so lief es halt nicht.
Ich würde ganz gerne nochmal an das anknüpfen, was du gesagt hast, Jan. Und zwar die Fähigkeit, ein zweites Tor nachzulegen, die haben wir schon sehr lange nicht mehr. Und zwar 14 Spieltage nacheinander haben wir die schon nicht mehr. Also waren natürlich einige 0-0s dabei, aber wir haben 14 Spiele in Folge nur ein Tor gemacht. Und wir haben insgesamt diese Saison überhaupt erst 3 Spiele gehabt, wo wir mehr als ein Tor geschossen haben und es waren jeweils nur 2. Und das war selbst ein ganz kurzer Zeitraum, es war um den 7. bis 10. Spieltag, glaube ich, 3x2 Tore gemacht und das war's. Also wir müssen dringend anfangen, mehr zu treffen.
Aber da ist ja genau der Punkt, weswegen wir auch schon in der für die Wintertransferphase gesagt haben, du brauchst eigentlich einen Stürmer für vorne drin. Jemanden, der dir zuverlässig das Tor trifft. Jemanden, der weiß, wo das Tor steht. Der zumindest in der Lage ist, regelmäßig zu treffen. Weil du merkst nach wie vor, wir haben schon ein Qualitätsproblem im Bereich Abschluss. Das ist einfach so. Und das ist auch nicht die Stärke. Egal, ob es ein Leandro Barrero ist, es ist nicht seine Stärke. Auch Johnny Burkhardt in Abstrichen. Jisung Lee würde ich da vorne noch als denjenigen sehen, der am ehesten Abschlussqualitäten mitbringt. Aber der hat gerade eine andere Funktion. Brian Gruder ist ein Vorbereiter-Gott, auch für den vorvorletzten Pass. Aber es fehlt einfach der Killer, der dir konstant die Tore macht.
Wir haben tatsächlich 5 Spieler mittlerweile mit 2 geschossenen Toren und keinen einzigen, der mehr hat. Und das ist auch tatsächlich in 60 Jahren Bundesliga oder was, das erste Mal, dass eine Mannschaft keinen Spieler hat, der nach 24 Spieltagen mehr als zwei geschossene Tore hat. Gab es noch nie. Und deswegen würde ich es gerne auch aufgreifen und einfach sagen, ob wir nächstes Jahr erste Liga spielen oder ob wir zweite Liga spielen, ist vollkommen unerheblich. Wir brauchen jemanden, der auch mal die einfachen Dinger macht. So komplizierte Tore wie das Kopfballtor von Johnny, dieses nach der Ecke von Amiri, wie jetzt das von Johnny. Die schaffen wir, die schwierigen Tore schaffen wir, aber wir müssen auch mal anfangen, wieder die einfachen Dinger zu machen. Und da sehe ich zum Beispiel die Chance von Widmer, wie er quasi freigespielt wird. Und den muss er machen. tut mir leid, der steht quasi an der 5-Meter-Linie, den muss er reinmachen.
Und ich habe mich so krass, um jetzt nochmal eine Parallele zu U19 zu ziehen, an Tim Müller erinnert gefühlt gegen Man City, der aus vollem Lauf am zweiten Pfosten kommt und das Ding so einen Strahl in den Winkel setzt, dass ich mir wirklich dachte, wann habe ich denn das letzte Mal so ein Tor bei der Profimannschaft gesehen? Und da muss ich tatsächlich in die letzte Saison zurückgehen und dann fallen mir so Tore ein wie Markus Ingvardsen oder so. Aber dieser Spielertyp, dieser Killer in der Box im 16er, der ist gerade nicht da.
Ich meine, wir können jetzt hier auf die Repeat-Taste drücken, dass wir dringend mehr Tore schießen müssen als eigentlich gefühlt jede Folge. Aber ich habe manchmal das Gefühl, bei uns läuft es genau andersrum wie bei Leverkusen. Leverkusen weiß ganz genau, die könnten, wenn sie wollen, jederzeit anziehen und ein Tor schießen. Und bei uns ist es wirklich so, du sagst, wir kommen zwar vors Tor, aber es gibt einen gewissen Punkt, und ich glaube, das hat auch was dann mit der zweiten Halbzeit zu tun, in der Wahrheit, die dahinter steckt. Wenn bei den Spielern der Kopf angeht und wieder klar wird, ist es egal, wie oft du aufs Tor schießt, der geht heute nicht mehr rein, dann kriegst du ein richtiges Problem.
Stimmt, aber bevor wir in die zweite Halbzeit gehen und dahin, warum vielleicht dieser Switch passiert ist bei allen im Stadion, ist noch ein großer Story-Arc in der ersten Halbzeit, den man einfach nicht weglassen kann. Und der mich zumindest emotional das erste Mal in dieser Saison und seit langer Zeit, ja, es hat ein Schiedsrichter geschafft, mich emotional wirklich mitzunehmen. Und ich weiß gar nicht, wie man diese Schiedsrichterdiskussion jetzt anfangen soll. Es gab ein paar strittige Szenen, egal ob es jetzt Union Berlin war beispielsweise oder sowas, wo es keinen Elfmeter gab, das ist ärgerlich. Aber die Frequenz der Fehlentscheidungen, das unsouveräne Auftreten des Schiedsrichters, die generell nicht vorhandene Linie, die er hatte, dass er in der ersten Halbzeit zwei spielentscheidende Situationen hat. Für mich ist das einmal rot, nach dem Foul gegen Dominic Kor. Der trifft ihn am Schienbein und steigt ihm dann nach unten auf den Fuß. Und der Schiedsrichter gibt in der Situation gelb und setzt damit quasi seine Linie fürs gesamte Spiel. Also alles darunter ist quasi hinnehmbar. Und dann halt noch die Elfmeterszene mit Leandro Barrero. Diese zwei Szenen haben dazu geführt, dass die Mannschaft sich, glaube ich, also ich habe mich zumindest unfassbar ungerecht behandelt gefühlt, aber ich war noch gar nicht beunruhigt, weil das, was du gesagt hast, nämlich zutrifft, die Dominanz war so erschreckend. Und vielleicht haben wir in der zweiten Halbzeit, als diese Dominanz gebrochen ist, angefangen, in den Situationen hinterher zu trauern.
Ja, also ich sag mal, für mich das Entscheidende jetzt, sagen wir mal so, ich würde jetzt gerne erstmal auf die erste Szene blicken, und zwar das Foul an Kor. Da finde ich es sehr interessant natürlich, weil wir jetzt gerade letzte Woche ein sehr ähnliches Foul von einem von unseren Spielern erlebt haben, nämlich mit Jessica Ngankam, der dafür instant rot bekommt. Zu Recht.
Und diese Woche wieder vollkommen übrigens zurecht. Bei Köln-Leverkusen, wieder gegen Granit Xhaka. Diesmal hat es Thielmann von Köln erwischt. Selbe Situation, wieder VAR greift ein, glatt rot.
So, und ich finde, es ist konsequent, dass die Schiedsrichter da in so Situationen rot zeigen. Und ich verstehe halt nicht, wie das sein kann, dass diese Szene, jetzt an zwei Spieltagen hast du drei solcher Szenen, und dass eine Szene offensichtlich komplett anders bewertet wird. Er geht mit der Sohle rein. Du sagst, er trifft ihn tatsächlich am Knöchel und er rutscht dann über den Fuß, über den Schuh drüber. Das ist für mich eine ganz klare rote Karte. Und dass der auf dem Platz noch stehen darf, um das 1-1 zu schießen, das ist einfach ein Skandal. Tut mir leid.
Ich glaube tatsächlich, das ist ein wichtiger Punkt, den du nennst. Ich glaube, dass ich mit meiner vorherigen Aussage ganz richtig lag. Als die Dominanz gebrochen ist, die du beschrieben hast, Felicitas, haben wir angefangen, Situationen hinterher zu trauen, und sie ist gebrochen, doppelt in dem Moment, als der Spieler, der mit Rot, und zwar ohne Wenn und Aber, vom Platz gestellt gehört hätte, den Ausgleich schießt.
Ja, weil dann ist bei dir das Kopfkino an. Dann bist du wieder in der Situation, dass du sagst, es läuft nur noch gegen dich, es läuft nur noch bergab, du hast keine Chance, du machst keine Punkte, du schießt keine Tore. Alles ist gegen dich.
Nein, ich weiß nicht, ob es das war, ob es genau dieser Gedankengang war. Ich habe mich in der Quintessenz, also im Kern, in der Kernemotion, kommen wir aufs selbe raus. Also ich habe mich machtlos und frustriert gefühlt. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich von außen jetzt noch Einfluss nehmen kann, weil ich dasselbe Gefühl glaube ich, geteilt habe, wie die Spieler auf dem Platz, wo du auch gesehen hast, wie die Frustration mit jeder Situation stieg, mit jeder falschen Entscheidung, das waren viele, auch übrigens in die Richtung der Gladbacher, ich möchte das jetzt hier in keinem Fall beschönigen, nur in unsere Richtung gingen halt die schwerwiegenderen Entscheidungen. Und mit jeder falschen Entscheidung wurde das Stadion lauter. Und ich habe das Gefühl, vielleicht haben wir die Spieler damit auch in ihrem Gefühl sogar ein Stück weit bestätigt und wir sind gemeinsam so ein bisschen Arm in Arm in die Frustration reingegangen und haben am Ende komplett vergessen, dass wir einen Punkt geholt haben, weil für mich hat es sich angefühlt, als ob wir 6-0 verloren haben und jetzt safe abgestiegen sind.
Ja, natürlich, die Frustration, die ist aber halt tatsächlich auch verständlich. Wenn man sich jetzt einfach mal rein statistisch das Ganze anguckt, wie dieses Spiel abgelaufen ist. Also, Schröder hatte das Spiel mehr oder weniger unter Kontrolle. Wir haben uns schon vor der Szene, haben wir uns schon über gewisse Szenen aufgeregt, aber das passiert ja in jedem Spiel. Will ich jetzt mal nicht überbewerten. Dann passiert die erste Szene mit Chor, dann passiert die Elfmeterszene, wo uns Leute von zu Hause aus schreiben und sagen, hier, er wird ganz klar getroffen. Und wir haben schon im Stadion darüber diskutiert, dass Leo Barrero zwar köpft, aber dass nachdem er geköpft hat und ohne Einwirkung vom Gegner, dass er danach getroffen wird und teilweise sogar noch mit der Sohle an der Brust getroffen wird, dass dann halt nichts passiert und dass gesagt wird, ja, du hast doch Torabschluss gehabt, Pech gehabt, so nach dem Motto. So, und dann haben wir einen Spieler kriegt gelb von Gladbach und dann haben wir eine zweite Hälfte, wo wir 6 gelbe Karten insgesamt bekommen. Ich rechne jetzt mal die gelb-rote Karte von Chor einfach mal als gelbe Karte.
Ja.
Natürlich, 2 davon sind durch Meckern, die von Leo Barrero nach dem 1-1 und die von Chor nach dieser Ecke. Trotzdem fehlt mir ein bisschen, weil so unfair war das Spiel nicht von unserer Seite, mir fehlt ein bisschen die Ausgeglichenheit von den Bewertungen von Schröder in der ersten Halbzeit und in der zweiten Halbzeit. Wir haben eine Halbzeit mit einer gelben Karte und einer mit 6 gelben Karten. Und dann siehst du, dass Schröder heißt er, schon wieder vergessen, ihm ist das Spiel einfach aus der Hand geglitten. Der hat gemerkt, scheiße, hier ist eine Szene, vielleicht hat er in der Halbzeit sogar gesehen, oh fuck, die habe ich falsch bewertet, da hätte ich rot geben können, müssen, sollen. Und dann versucht er durch gelbe Karten irgendwie das Spiel wieder unter seine Kontrolle zu bringen und seine Autorität auszustrahlen. Und er schafft es aber offensichtlich nicht, das gleichmäßig zu machen und bewertet es nur bei Mainz hart.
Ich glaube, das große Problem war, dass er probiert hat, die Kontrolle zurückzuerlangen durch Sanktionen und nicht durch Kommunikation. Weil so, wie er aufgetreten ist, hat er halt auch wirklich für alle ein Feindbild dargestellt. Das kann man gar nicht anders sagen. Also er hat wirklich eine unfassbar negative Aura gehabt. Also ich meine, wir können ja über Union Berlin sprechen. Das war auch keine brillante Schiedsrichterleistung gegen uns. Aber das hatte bei weitem nicht diesen Touch, wie Schröder es jetzt mitgebracht hat. Und trotzdem, ich meine, natürlich ist es klar, schlussendlich hat Mainz 05, haben wir dieses Spiel verloren. Das schon wieder, da ist es, dieses Gefühl. Also natürlich liegt das nicht allein am Schiedsrichter. Aber eigentlich sollte nach einem Fußballspiel idealerweise gar nicht über den Schiedsrichter geredet werden. Und dass sein Einfluss so groß war, dass ich tatsächlich selbst bei einem Unentschieden das Gefühl habe, wir haben verloren, ist heftig. Und meine Kritik eigentlich geht gar nicht Richtung Robert Schröder, sondern meine Kritik geht in Richtung DFB. Denn es ist ja nicht das erste Mal, dass Robert Schröder massiv Probleme hat, ein Bundesligaspiel zu leiten. Und warum bei einem sportlich so wichtigen Spiel, es gab wirklich unwichtigere Spiele an diesem Wochenende, warum setze ich so einen Schiedsrichter, der da vielleicht Probleme hat, weil er auch noch ein junger Schiedsrichter ist. Warum setze ich den bei so einem Spiel ein? Warum sage ich nicht, oh, Gladbach kann hier wirklich in Nöte geraten nach unten. Das wird ein wirkliches Kampfspiel. Das kann richtig heiß hergehen. Hier muss ein erfahrener Referee ran. Warum setze ich diesen jungen Schiedsrichter diesen Druck aus? Er hätte brillieren können oder hätte versagen können. Vielleicht gab es nicht wirklich Masse dazwischen. Also warum setzt du diesen Schiedsrichter auf dieses Spiel an? Und das verstehe ich einfach nicht.
Ja, ich bin da auch bei Bene, der einfach sagt, die Linie, die da gefahren wird, das ist einfach eine vollkommen falsche, weil letztendlich, wenn du dir als Unbeteiligter nur den Ticker anguckst und siehst den Vergleich von Karten zwischen erster und zweiter Halbzeit und Gladbach und Mainz, dann denkst du dir einfach, in der zweiten Halbzeit haben die Mainzer einfach die Nerven verloren und nur noch getreten.
Genau, das war's halt nicht. Das ist
eben, und das ist
charakterisiert das Spiel überhaupt nicht
richtig. Entsteht. Also,
Ja, und das führt aber, ich glaube, wir haben es gut rausgearbeitet, aber ich fasse es gerne noch einmal zusammen. Das führt dazu, dass du einem kollektiven Ungerechtigkeitsgefühl anheimgefallen bist, das große Frustration und Hilflosigkeit ausgelöst hat, sowohl bei den Handelnden auf dem Platz als halt auch gefühlt bei jedem Fan auf der Tribüne. Und man muss dann trotzdem sagen, Respekt an Gladbach, die in diesem Spiel drin geblieben sind und sich in der zweiten Halbzeit was vorgenommen haben und moralisch zumindest den Sieg davon getragen haben.
Ja, ich wollte eigentlich gerade noch einen anderen Take raushauen. Haben wir gerade so schön abgeschlossen. Ich habe nämlich im Stadion mir schon eine Sache gedacht. Und zwar die Art und Weise, wie Bo Henriksen möchte, dass die Spieler auf dem Platz agieren. Diese Energie, die sie mitbringen sollen, die er auch selbst ausstrahlt und so weiter. Ich habe mir überlegt, dass das vielleicht auch, gerade diese gelben Karten für Meckern, vielleicht ein Spiegel ist einfach für die Art und Weise, wie wir auftreten auf dem Platz. Dass man sagt, okay, wir gehen hier mit Energie rein, wir machen Sachen, was auch immer. Dann passiert es, dass wir Karten bekommen, aber Bo Henriksen hat es geschafft, in der PK nach dem Spiel vollkommen positiv über den Schiedsrichter zu reden. Er hat nicht lamentiert, er hat sich nicht beschwert, er hat gesagt, war sogar ein okayes Spiel von ihm. Und ich finde, vielleicht sieht man das einfach als Spiegel im Spiel nochmal wieder so.
Kann gut sein. Ich glaube aber auch übrigens, dass wir uns zu sehr jetzt an den gelben Karten aufhängen, weil zum Beispiel die gelbe Karte von Barrero und auch die gelbe Karte für Chor, ich sag dir ehrlich, zum Glück fehlen die im Spiel gegen die Bayern und nicht in dem Spiel, wo es drauf ankommt. Oder in einem anderen Spiel danach, wo es drauf ankommt. Also wenn du dir doch eine gelbe Karte abholst, das unwichtigste Spiel für uns ist das nächste gegen die Bayern. Da können wir so oder so nur überraschen. Ja, und Tom Kraus ist halt auch noch da. Da wirst du schon irgendeine Lösung im Zentrum finden. Aber wenn du auf zwei Spieler eigentlich nicht verzichten kannst zurzeit im Abstiegskampf, dann ist es Leandro Barrero und dann ist es Dominic Chor. Und dann sollen die sich doch bitte da die gelbe Karte abholen. Und dann sage ich dir sogar, Bene, dann wurde die so ein bisschen dankend in Kauf genommen und ich bin mir zu 100% sicher, dass Schröder einfach komplett vergessen hatte, dass er Dominic Chor schon verwarnt hatte,
ja.
Denn diese gelb-rote Karte, die kann er in dem Moment gar nicht ziehen, denn wenn er ihn beleidigt hätte, hätte er ihn mit glatt rot vom Platz stellen müssen. Und ich glaube, es ist ihm danach erst aufgefallen, scheiße, ich habe gerade hier jemanden vom Platz gestellt, dabei wollte ich ihn nur runterkochen, durch eine Sanktion. Das, was wir gerade besprochen haben, anstatt zu kommunizieren in dem Moment und die Nöte und den Druck, den dieser Spieler da empfindet, nachzuvollziehen und auf ihn einzuwirken, probierst das mit einer Sanktion zu lösen. Und in dem Moment hat er Dominic Chor mit Gelb-Rot weggestellt. Und das darf dir als Bundesliga-Schiedsrichter auf gar keinen Fall passieren.
Ja, und ich denke, das ist ein gutes Schlusswort, weil damit haben wir eigentlich diese ganze Thematik ad acta gelegt. Ich würde sagen, Kollateralschaden von unserer Seite.
Akzeptabler Kollateralschaden, ja.
Denn, ich sag mal, wir können Leandro Barrero und Dominic Chor noch halbwegs gut ersetzen. Was aber im Spiel gegen Gladbach auch mal wieder aufgefallen ist, ist, dass einfach die Qualität, die von unserer Bank kommt, gerade in der Offensive, eine ganz andere Sprache spricht.
Ich fand sogar, um den Tag noch ein bisschen zu erweitern, ich fand sogar die Qualität, die von der Bank defensiv kam, nicht wirklich gut. Weil der einzige wirklich positive, also Lichtblick von der Bank war für mich Tom Kraus, der eigentlich jedes Mal, wenn er reinkommt, einen guten Eindruck macht. Also mir gegenüber jedenfalls. Ich hatte tatsächlich
der
zwischendrin...
Der grüßt den Bene immer persönlich.
Ich wollte sagen, der stellt sich vor. Der kommt jetzt mal auf die Tribüne und sagt, hallo Engelbert, ich
hallo.
Bin der Kraus. Ich gehe jetzt mal aufs Feld, ich spiele jetzt für Sie. Ist das in Ordnung?
Ja, und dann sage ich, gib alles. Sehr gut. zwischenzeitlich, wir haben uns noch gefragt, haben wir jetzt gerade auf Viererkette umgestellt? Spielt Tom Kraus Innenverteidiger? Wer spielt Rechtsverteidiger? Es war komplett wild. Ich weiß immer noch nicht, wie wir dann gespielt haben zu dem Zeitpunkt.
Ich fand den Wechsel etwas verwunderlich. Und wieder war der erste Spieler, der raus musste, Brajan Gruder.
Ja.
Und ich sag dir ehrlich, für mich darf Brian Gruder nicht ausgewechselt werden. Weil selbst ein halb fitter Brian Gruder ist gefährlicher als ein komplett fitter Karim Onisivo. Und das ist wieder mal mehr als deutlich geworden. Und Jae-Sung Lee möchte ich jetzt auch nochmal erwähnen, weil Jae-Sung für mich an dem Gegentor nicht unbeteiligt ist. Jae-Sung läuft auf Barrero drauf und zieht seinen Verteidiger mit und löst eine Drucksituation für Barrero in dem Moment eigentlich aus, der dann von, ich glaube, von hinten sogar den Ball abgenommen bekommt, weswegen er sich ja beschwert, er sei gefoult worden. Und Jae-Sung hat halt nicht geguckt, dass keiner da war, der hinter ihm in diesen Raum laufen kann, den er da aufgezogen hat. Er ist also komplett sinnlos press auf Barrero draufgelaufen und hat damit eine Drucksituation ausgelöst, die Barrero halt nicht auflösen konnte, weswegen er gezögert hat und den Ball verloren hat. Und das ist nicht einmal passiert, das ist ein paar Mal passiert. Jae-Sung ist und bleibt ein defensives Sicherheitsrisiko. Und er hätte für mich der allererste sein müssen, der vom Platz geht. Und ich glaube, dass ein Brajan eher nochmal in der Lage ist, einen Karim Onisivo einzusetzen, als Jae-Sung Lee, der in dem Moment eine verunsicherte Mannschaft defensiv noch mehr destabilisiert.
Jetzt muss man fairerweise aber sagen, dass Lee gleichzeitig mit Brian ausgewechselt wurde. Also
für meine Gefühlswelt gar nicht. Also, aber ist auch egal. Aber nein, aber du hättest, was ich sagen will, ist, es ist schon wieder der Fall, dass Brian ausgewechselt wird und offensiv geht gar nichts.
Ja, ja, da bin ich zu 100% bei dir.
Brian stellt qua und jeder kann sich ja mal die Individualstats von ihm so angucken, die sind frei verfügbar im Internet. Er stellt qua seiner Präsenz eine so unglaubliche Gefahr dar, weil er in der Lage ist, Leute einzusetzen, auch jederzeit nochmal ein Dribbling anzuziehen. Hat er zwar gegen Gladbach in der Konsequenz überhaupt nicht getan, aber er hätte. Und gerade gegen Gladbach hat auch schon von ihm ein gottloses Tor in den Winkel gekriegt nach einer Ecke. Also die wissen genau, wer da steht. Und deswegen hätte ich Brian draufgelassen und Jae-Sung runtergenommen. Egal, wie jetzt meine Wahrnehmung ansonsten war.
Ich fand es tatsächlich während dem Spiel, ich habe ja eben auch schon mal die Abwehr angesprochen, ich hatte tatsächlich ganz kurz die Idee, ob man anstatt Da Costa vielleicht sogar Tim Müller, nachdem er so eine überragende Leistung in dem U19-Spiel gebracht hat, einfach mal reinschmeißt. Dings, Philipp Mwene auf die andere Seite zieht. Und dann halt einfach, weil Tim Müller nun mal auch etwas offensiver ist und Danny Da Costa aktuell nicht wirklich in Form ist, dass man Tim Müller einfach mal sein erstes Bundesligaspiel schenkt und dann einfach mal guckt, ob vielleicht offensiv über den Weg noch irgendwas geht.
Ja, finde ich einen tollen Take. War halt klar im Stadion, dass das nicht passieren wird. Ja, aber leider. Das wäre auch ein hartes Signal an die Bank mal gewesen, so, ey, Leute, echt nicht, bevor ich einen von euch aufstelle, schmeiße ich jetzt den Außenverteidiger aus der Jugend rein, weil der gegen Man City gezeigt hat, was der kann, und dann lasse ich den halt mal draufballern. Und wenn das schief geht, ja, fuck off. Aber jetzt müssen wir ehrlicherweise auch zugeben, jetzt sind wir eigentlich dankbar, dass wir den einen Punkt haben. Der eine Punkt ist in der Endabrechnung irgendwo auch verdient. Aber die erste Halbzeit, da müssen wir uns einfach ärgern, dass wir eine solche geile Halbzeit nicht in 3 Punkte umgewandelt haben.
Ich glaube, das Entscheidende ist einfach, was nächste Woche passiert. Weil ich glaube, der eine Punkt wird sich nächste Woche wird sich entscheiden, wie viel dieser eine Punkt wert ist, wenn Köln gegen Gladbach spielt. Weil das haben wir ja auch schon letzte Woche gesagt. Es geht jetzt darum, dass genau geguckt wird, wie wir im Vergleich zu unseren Konkurrenten im Abstiegskampf in entsprechenden Spielen abschneiden. Leverkusen hat erwartbar gegen Köln gewonnen. Das tut uns gut. Augsburg hat Finn Dahm sein erstes Spiel ohne Gegentor geschenkt. Und die haben Darmstadt eingesagt. So, das heißt, natürlich haben wir uns mit diesem einen Punkt im Vergleich zu unseren Konkurrenten bewegt. Aber es ist vielleicht nicht genug. Und ich glaube, das ist auch sowas, was bei vielen dann das Gefühl ausgelöst hat, das Ding ist, die Messe ist gelesen. Wir steigen ab. Weil die Töne habe ich nach dem Spiel schon auch gelesen.
Ja, das ist richtig. Es gab viele Leute, die diese Takes hatten, aber ich weiß gar nicht, für mich ist das gar nicht so negativ aktuell, weil ich meine, wir spielen jetzt gegen die Bayern. Ja, natürlich. Nein. Die Situation, die aktuelle, auch in der Tabelle. Wir spielen noch gegen Köln. Das heißt, egal wie der Saisonverlauf ist, Wir können Köln noch überholen. Wir spielen auch noch gegen Darmstadt. Das heißt, wir spielen gegen beide direkten Konkurrenten noch. Wir haben alles selbst in der Hand, was das angeht.
Plus wir spielen gegen Heidenheim. Also wir haben noch einige, ich glaube 5 oder 6 entscheidende Spiele, wo wir richtig Punkte machen können.
Genau, also unter anderem ja auch Bochum, jetzt das nächste Heimspiel und so weiter. Darauf will ich eigentlich gar nicht hinaus. Ich wollte jetzt eigentlich nur explizit, wir spielen gegen Köln und gegen Darmstadt. Jetzt spielen unsere direkten Konkurrenten in den nächsten Wochen, genauso wie wir, gegen Bayern und Leipzig gerade. Köln hat noch, spielt noch gegen Gladbach, spielt noch das Niederrhein-Derby. Also, das sind so viele, also in den nächsten 3 Wochen kann so viel passieren. Wir selbst haben mittlerweile nur noch 3 Siege Abstand zu dem Platz 15. Natürlich fühlt sich das jetzt viel an, aber die schiere Mannschaftenanzahl von denen, die da in 25, 26 Punkten rumkreuschen, da kann locker einer von abstürzen. Und ich will mich davon tatsächlich jetzt gerade nicht runterziehen lassen, von der Situation, dass wir da halt 9 Punkte Abstand haben. Köln können wir auf jeden Fall schlucken in der nächsten Zeit und den einen von denen schaffen wir noch.
Und ich glaube auch nicht, dass das Gefühl ausschlaggebend war für das, was du in der Kurve gefühlt hast oder auf dem Platz gefühlt hast, im Stadion gefühlt hast. In dem Moment hat irgendwie keiner an die Tabelle gedacht, würde ich jetzt mal so im kollektiven Gedächtnis behaupten. So, also in dem Gefühl war einfach nur Ungerechtigkeit, Machtlosigkeit und Frustration da. Maßgeblich ausgelöst durch diesen Schiedsrichter und ich glaube aber auch natürlich durch die Vorgeschichte. Also es gab schon einige Situationen in den vergangenen Wochen, wo wir vom Schiedsrichter nicht gerade glücklich behandelt worden sind. Ja. Also ich finde schon, der DFB ist jetzt hat da jetzt Zugzwang, die nächsten Spiele Leute hinzustellen, die keinen Mist pfeifen.
Ja, ich sag mal so, da kommt uns dann vielleicht entgegen, dass wir nächste Woche gegen die Bayern spielen, weil die ja prinzipiell eigentlich mit Schiedsrichteransetzungen gesegnet sind. Also da guckt einer zwar ganz genau auf die Bayern und eben ganz genau auf den Gegner, was der so tut, was uns in dem Fall vielleicht nicht unbedingt zu Pass kommt. Aber Domenico ist gesperrt, das heißt, das ist schon mal gesetzt, dass er nicht vom Platz runterfliegen kann.
Also wir könnten Thomas Tuchel befreien. Das ist ja auch irgendwo ein Anreiz, finde ich persönlich.
War nicht sogar das erste Spiel von Tuchel auch gegen uns?
Ich glaube schon, ja.
Ich war ja am Wochenende in München und ich muss euch jetzt noch eine kurze Story erzählen. Ich musste so unfassbar in mich hineinlachen, weil ich wirklich tief in meinem Herzen dachte, Mensch, Thomas Tuchel ist einfach ein Mainzer. Und zwar saß ich im prallen Sonnenschein in München in der Kneipe und neben uns am Tisch saßen so junge Kerle, die offensichtlich FC Bayern-Fans waren. Und die haben sich über eine Stunde lang die Argumente um die Ohren gehauen, warum der FC Bayern noch Meister wird. Und ich habe ja so, delusional musst du erstmal sein, dass du da wirklich eine Stunde lang drüber diskutierst. Und ich habe nur da gesessen und dachte mir, mein Gott, ich sitze hier als Mainzer Fan, ich höre mir diesen Bullshit an und ich weiß ganz genau, nächste Woche kommt Brian Gruder, hieße Baller, wie Thomas Müller so schön sagt, und der wird euch fachgerecht einsagen.
So Probleme willst du doch mal haben, oder? Wenn Leverkusen nicht so überperformen würde, wäre Bayern immer noch ganz locker Tabellenführer und trotzdem weinen die rum, trennen sich von ihrem Trainer und da ist wirklich München in Not und wir hier feiern parallel die U19 ab.
Ich habe noch einen anderen lustigen Take und zwar Schalke ist näher dran am 4. Platz in der 2. Liga als Bayern an Leverkusen. Das finde ich so eine überragende Statistik. Da musste ich so hart lachen, als ich die gelesen habe.
Oh mein Gott. Ich wollte eigentlich dann eher was Lames hinterher schieben, weil ich wollte sagen, der VfB Stuttgart hat jetzt schon mehr Punkte als in seiner Meistersaison. Aber es ist wirklich diese Saison komplett absurd.
Nein, aber das zeigt dir doch eins, das, und ich wiederhole diese Theorie nochmal, diese Saison sind spielstarke Mannschaften dominant,
ja,
weil es eben keine zerstückelte Saison mit verkürzten Vorbereitungen durch eine Fußball-WM war. Durch die Mannschaften, die sich auf die Basics konzentriert haben, überperformt haben, wie Mainz, Union, Werder, Köln, name it, Bochum, Freiburg teilweise auch. Und diese Mannschaften hatten keinen Fallback auf Tore, die aus dem Spiel heraus erzielt worden sind. Und diese Mannschaften haben Probleme bekommen. Freiburg musst du da rausnehmen, aber ansonsten gilt das. Und alle diese Mannschaften haben ähnliche Probleme. Das Problem liegt primär in der Offensive. Wenn du dir Kommentare zu Spielen des 1. FC Köln anhörst, weil ich habe mir Köln-Leverkusen angeguckt, ich dachte teilweise, die reden über Mainz 05. Das ist einfach nur krass. Und das zeigt dir, wo auch die Reise hingehen muss. Und ich bin mir sogar sicher, dass Bo Henriksen das ganz genau weiß, wo die Reise hingehen muss. Und dass er den Schiedsrichter nicht erwähnt, Bene, zeigt mir auch, dass er weiß, wo die Reise hingehen muss.
Ja, genau.
Sich nicht selbst aus der Handlung nehmen, zu wissen, wir müssen das Heft des Handelns ergreifen. Das, was wir vorhin bei der U19 auch nochmal gesagt haben. Wir müssen anfangen, diese Kultur der U19, die Bereitschaft, Widerstände in Kauf zu nehmen oder anzunehmen, die muss implementiert werden. Aber das ist nichts, was du schnell hinbekommst. Taktik, die kannst du vielleicht mal schnell ändern. Aber so eine Kultur einzupflegen, das braucht Zeit. Und ich hoffe nur, dass wir genug Zeit dafür haben.
Ich finde es tatsächlich ganz interessant, was du gerade gesagt hast, weil das ist mir auch bei der PK tatsächlich sehr positiv aufgefallen, dass Bo Henriksen nicht die Schuld von sich weist. Er macht sogar das genaue Gegenteil. Der sagt, ey, wenn die Stürmer vorne nicht treffen, dann ist es meine Schuld als Trainer und dann muss ich denen besser helfen, erfolgreich zu sein. Und das finde ich so erfrischend, dass du jemanden hast, der nicht deflektet und der nicht sagt, ja, das ist dran schuld und da ist der Schiedsrichter und was auch immer. Ich meine, natürlich, es gibt äußere Einflüsse, die da wirklich da auch drauf einwirken, aber zu sagen, hinterher, ich bin der, auf den es ankommt, ich bin der Verantwortliche und am Ende bin ich dran schuld, wenn es nicht läuft. Und das finde ich so gut, so erfrischend, auch mit der generellen Art und Weise, wie er redet, wie er, also von der Stimmung her, wie er an Themen rangeht, diese Positivität, das finde ich einfach sehr gut. Und das ist, finde ich, was wir brauchen gerade.
Und dein Argument, das du vor ein paar Wochen gebracht hast bei der Amtseinführung von Bo Henriksen, jemand, der von außen kommt, jemand, der frischen Wind mit reinbringt. Ich glaube auch tatsächlich, dass jemand aus dem NLZ, der davon unbelastet ist, diesen frischen Wind mit hätte reinbringen können. Aber dieses Argument zieht natürlich von Woche zu Woche härter und der untermauert das. Und ich finde, das ist ein Argument, das über die Zeit immer stärker wird. Und da hast du für mich einen sehr, sehr guten Punkt gebracht. Und Bo Henriksen ist, glaube ich, auch der einzige Trainerkandidat, bei dem wir alle uns einig sind, dass er es geworden ist, ist in Ordnung, dass Benny es nicht geworden ist, so ungefähr. Ja, weißt du, was ich meine?
Ja.
Absolut, aktuell.
Absolut, vollkommen in Ordnung. Und so wie er das vorliebt, so muss es weitermachen. Keine zickigen Aftergame-Interviews oder irgendwie sowas, sondern sich hinstellen, die Verantwortung bei sich selber suchen und das Heft des Handelns nicht zur Seite legen.
Und wie ihr sagt, er weiß, wo die Reise hingehen muss.
Ja.
Die nächste Reise muss nach München gehen. Da können wir alle nicht dran rütteln. Wenn ihr nach dieser Podcast-Folge denkt, dass wir gegen Bayern München auf den Sack bekommen, dann können wir euch hier auch nicht mehr helfen im Podcast. Also mehr gute Laune und Positivität können wir wirklich im Sinne von Bo Henriksen hier nicht auf den Platz kriegen. Da würde ich dann uns als einfach mal heute in der After-PK sagen, wir haben wirklich alles versucht.
Ich finde ja etwas tierisch geil. Und zwar habe ich mich so ein bisschen in so ein dänisches Mindset hineinbegeben. Und ich habe tatsächlich im Büro angefangen, Pyt-Button zu verteilen. Ihr wisst wahrscheinlich nicht, was Pyt bedeutet. P-Y-T.
Nee.
Und es ist relativ witzig. Das lässt sich nicht 1:1 übersetzen. Es meint aber sowas wie egal. Hinterm Flug. Vergossene Milch.
Ein Goldfisch sein?
Ein Goldfisch sein. Und zwar gibt es diesen Button wohl, ich weiß nicht, ob es nur in der Grundschule ist, aber in der Schule. Und wenn ein Kind eine negative Erfahrung macht, was vergessen hat, eine schlechte Leistung gebracht hat oder wie auch immer, dann drückt der Lehrer gemeinsam mit dem Kind diesen Pyt-Button, sodass das Kind lernt, ja, Dinge passieren halt. Also es ist egal. Also shit happens, damit befasse ich mich jetzt nicht weiter. Als ich dann das erste Mal mit der Faust auf diesen Pyt-Button geschlagen habe, habe ich gemerkt, man muss damit vielleicht früher anfangen als im Erwachsenenalter. Aber generell ist das schon so ein dänisches Ding, was auch mit verhaftet ist in dieser Kultur, was unheimlich gut und wohltuend ist, was Bo Henriksen vielleicht nochmal auf übertriebene Art und Weise mit darstellt. Und ich glaube, es gibt auch den Moment, wo es umschlagen kann und dann geht es dir total auf die Nerven, wenn jemand die ganze Zeit positiv ist. Aber weil er eben die Verantwortung nicht von sich weist, ist diese Positivität einfach sehr erfrischend, wie der Bene gesagt hat.
Ich bin dafür, dass du jetzt jede Sendung uns mit in die dänische Kultur nimmst und uns jede Woche so ein Konzept vorstellst wie den Pit-Button. Nächste Woche machen wir dann Inneneinrichtung mit Hygge Buddy oder was? Also wir gucken mal.
Also Hygge wird ja schon mit Doppel-G geschrieben, Buddy wird mit Doppel-D geschrieben, außerdem heiße ich Jan. Aber leider bin ich unter 1,80, das heißt, ich werde bei der dänischen Grenzkontrolle eiskalt aussortiert. Aber also dieses dänische Mindset, das ist schon etwas, womit es sich auch Spaß macht, mal auseinanderzusetzen.
Das ist doch die Hausaufgabe für alle da draußen. Macht das mal diese Woche und dann setzt ihr hoffentlich alle am Samstag vor dem Fernseher, wenn Mainz in München spielt. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Wir gucken dann auf das Spiel in München und ein bisschen auf das Spiel gegen Porto, was ja dann noch 2 Tage Zeit hat, bis es dann losgeht und die U19 in Playoffs ist. Deswegen sagen wir jetzt einfach, wir machen den Deckel drauf für heute.
Also es ist ja quasi ein Heimspiel, das heißt, es ist Porto-frei.
So, wir haben jetzt genug gelacht, es reicht. Macht's gut, bis nächsten Montag. Ciao.
Arrivederci.
Ade.